Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir wünschen den Kindern eine gute Zeit, auch unten. Und ich freue mich, dass wir uns heute Morgen mit dem Philipperbrief wieder beschäftigen dürfen. Und will euch vorher in einen anderen Gedanken mal mit reinnehmen. Und zwar finde ich es immer beeindruckend, wenn Menschen, die viel durchgemacht haben, ans Ende ihres Lebens kommen. Und es ist interessant, wenn Menschen, die viel Nöte durchgemacht haben, vieles an Widerstand erlebt haben für ihren Einsatz, viel Leid erlebt haben irgendwo auch, die manchmal fast verzweifelt sind am Leben, vielleicht dem Tod schon öfters nahe gewesen sind. Wenn so ein Mensch an sein Lebensende kommt, dann beeindruckt das mich irgendwie und euch vielleicht auch. Und es ist interessant, was so ein Mensch, der so starke, krasse Zeiten durchgemacht hat, als Resümee am Ende seines Lebens sieht. Wenn er so zurückblickt und nochmal sieht, was ist alles passiert, was habe ich erlebt und welches Resümee ziehe ich jetzt so unter mein Leben. Ein so ein Mann, der definitiv zu solchen beeindruckenden Menschen gehört, für mich, ist Paulus. Paulus, der viel Nöte durchgemacht hat, der ein schweres Leben gehabt hat, schwerer als die allermeisten Menschen wahrscheinlich. Und es ist schön, dass wir wissen, was er für ein Resümee am Ende seines Lebens unter sein Leben setzt. Und ich habe euch das mitgebracht, wir lesen das in einem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Und zwar lesen wir, dass er sagt, und dass er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Beeindruckende Worte, finde ich, am Ende eines Lebens von einem Menschen, der alles für Jesus gegeben hat. Der so ein Resümee unter sein Leben zieht und ich hoffe und wünsche mir für mich und auch für euch, dass wir am Ende unseres Lebens ein ganz ähnliches Resümee ziehen können unter unser Leben. Der gleiche Paulus, der das schreibt am Ende seines Lebens, der schreibt uns auch den Philipperbrief. Und ihr werdet merken, dass das, was er heute schreibt, was wir in dem heutigen Text lesen, von einem Menschen geschrieben ist, der weiß, wovon er redet. Der weiß, genau weiß, was herausfordernde Situationen bedeuten und was so ein Kampf alles beinhaltet. Und unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, aus dem Philipperbrief, steht in Philipper 1, die Verse 27 bis 30. Und ich lese ihn vor und ihr könnt ihn hier vorne mitlesen oder in euren eigenen Bibeln. Philipper 1, 27 bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Herausfordernde Worte, die Paulus da schreibt, finde ich an dieser Stelle. Und es ist wichtig zu wissen, dass so ein Kampf, den er immer wieder erwähnt, dass so ein Kampf ein Ziel braucht. Und unser Thema heute Morgen ist deshalb, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Worte, die Paulus selbst an einen seiner Nachfolger, an Timotheus, gerichtet hat, zu dem er gesagt hat, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist das, was ich als Appell an uns heute Morgen über diesen Text setzen will. Aber um in diesem Kampf unterwegs zu sein, brauchen wir ein Ziel. Braucht es ein Ziel und auch Inhalt dieses Kampfes. Und das absolut übergeordnete Ziel für Paulus in diesem Kampf war und ist, dass er gesagt hat, in Philipper 1, Vers 20, haben wir letzte Woche gehört, dass Christus allezeit groß gemacht wird durch ihn, sei es im Leben oder im Tod. Das war das, was Paulus über sein ganzes Leben gestellt hat und wo er für gekämpft hat, wofür er gearbeitet hat. Und ein zweites ist, dass er immer dafür gekämpft hat, dass das Evangelium verkündigt wird, dass das Evangelium verbreitet wird. Und das ist das, was er uns so deutlich in diesem Brief, im Philipperbrief, immer wieder vor Augen malt und wofür er selbst alles eingesetzt hat, aber wo er auch sagt, dafür setzt ihr als Gemeinde, euch alle ein. Was diesen Kampf ausmacht, Und was diesen Kampf beinhaltet, das sehen wir in diesem Text. Und das sehen wir heute Morgen in drei Aspekten, die ich mit euch anschauen will. Und der erste Aspekt, der zu diesem Kampf gehört, ist, es ist ein Kampf, der dein ganzes Leben betrifft. Und das sehen wir in Vers 27a. Ich weiß nicht, ob euch dieses kleine Wörtchen nur aufgefallen ist in diesem Text, das Paulus da verwendet. Aber er sagt, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums. Und er drückt damit aus, sagt im Prinzip, es gibt nur eine Option, wie ihr leben sollt. Es ist unausweichlich die einzig richtige Art und Weise, wie ihr euer Leben führen sollt. Konzentriert euch einzig und allein darauf, würdig des Evangeliums zu leben. Setzt eure Priorität darauf. Nur das zählt. Und wenn er über dieses Leben spricht, dann meint er damit das gesamte Leben. Dann meint er damit das Verhalten, das wir an den Tag legen. Dann meint er damit unsere Lebensausrichtung und unsere ganze Lebensführung. Das Wort, das an dieser Stelle verwendet wird, das wurde eigentlich dafür verwendet, dass Bürger in einer Stadt gelebt haben und die Gesetze von einer Stadt oder von einem Land eingehalten haben. Und genauso wie man sich den Gesetzmäßigkeiten in einer Stadt unterstellt, was wir ja auch tun oder tun sollten, genauso sollen wir uns mit unserem Leben Gott unterstellen und seinem Willen unterstellen. Interessant ist, dass später im Brief von Paulus erwähnt wird, dass wir Bürger im Himmel sind, beziehungsweise wir das Bürgerrecht in den Himmeln haben. Und das trifft auf die Gemeinde in Philippi zu, aber das trifft auch auf uns zu, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Jesus angenommen haben und dieses Evangelium, von dem Paulus immer wieder spricht, für uns persönlich angenommen haben. Erkannt haben, dass wir mit unserem Leben vor Gott nicht bestehen können, weil wir gegen ihn gesündigt haben, weil wir ihn außen vor gelassen haben, aber gleichzeitig erkannt haben, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, damit wir gerettet werden können, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und wenn du persönlich das für dich in Anspruch genommen hast, dann gilt das für dich. Dann bist du registriert als Bürger im Himmel. Dann hast du das Bürgerrecht im Himmel, wovon Paulus später in diesem Brief spricht. Und das, selbst wenn du noch in dieser Welt lebst. Die Welt und ihre Maßstäbe sind für uns nicht mehr die höchste Instanz, wenn wir zu Jesus gehören, sondern Gott selbst, der Höchste, wird zum Maß aller Dinge für unser Leben. Und wir unterstellen uns seiner Autorität und sind bestrebt, wenn man in diesem Bild es nochmal sagt, als rechtmäßige Bürger unter seinen Gesetzmäßigkeiten zu leben. Und er hat uns in Jesus Christus alles geschenkt, was notwendig ist, damit wir so ein Leben führen können, damit wir uns ihnen unterstellen können und ihn wirklich als Autorität über uns stellen können, damit wir würdig des Evangeliums leben können. Aber was bedeutet das, würdig des Evangeliums des Christus zu leben? Es bedeutet, dass seine Botschaft, also sein Evangelium und sein Name durch unser Leben nicht beschmutzt wird, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind aufgefordert, in angemessener Art und Weise, so wie es zum Evangelium passt, wie es dem Evangelium entspricht, zu leben, so mit Menschen umzugehen in unserer Umgebung, so Menschen zu lieben, wie Jesus uns das selbst vorgelebt hat, und alles zu tun, damit der Name Jesu nicht beschmutzt wird. Wir sind dazu aufgefordert, das Evangelium nicht unglaubwürdig zu machen, sondern glaubwürdig zu machen, so dass es zusammenpasst, was wir sagen und was wir leben, dass sich das deckt, dass das übereinstimmt. Das ist darum geht es, wenn wir darüber reden, würdig des Evangeliums zu leben. Paulus schreibt im Titusbrief eine interessante Formulierung, die gut dazu passt, und zwar in Titus 2, Vers 10, wo er darüber spricht, dass wir die Lehre unseres Retters zieren sollen oder schmücken sollen, ja, also verschönern sollen im Prinzip noch, wie einen Hinweis auch darauf geben sollen. Und das ist der Auftrag an dich, der du das Evangelium für dich persönlich in Anspruch genommen hast, und das sollst du tun, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Vorbild, mit deinem ganzen lebendigen Zeugnis, mit deinem, man könnte fast sagen, lebendigen Evangelium, was Menschen um dich rum sehen. Vielleicht kennt ihr Leute, die sagen, ich kann nicht glauben oder ich glaube nicht an Gott, weil die Christen ja nicht leben, was sie sagen, weil die Christen so unglaubwürdig sind. Ist ein Argument, was man immer mal wieder hört, und es ist traurig, wenn Leute sowas sagen, weil es in gewissermaßen ein Armutszeugnis ist für uns Christen. Weil sie unser Leben beobachten und feststellen, das passt überhaupt nicht zusammen. Das, was sie sagen und was sie leben. Das, was sie lehren und was sie leben. Das geht nicht miteinander einher. Und es ist ein Ansporn für uns, umso mehr zu sagen, nee, wir wollen, dass das zusammenpasst, dass das einhergeht. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn jemand unser Leben, auch als Christen, genau unter die Lupe nimmt, dann wird der feststellen, dass wir noch fehlerhaft sind, noch Fehler machen. Und wir behaupten auch an keiner Stelle, dass wir fehlerlos sind, sondern nur, dass wir gerecht erklärt sind vor Gott und dass wir uns darum bemühen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt und das Gott gefällt. Und es ist keine Ausrede, nicht zu glauben. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also gerade wenn Leute kommen und sagen, ich glaube nicht, weil du das nicht lebst, was du sagst oder so. Das scheint ein ganz nettes Argument, aber unterm Strich müssen wir sagen, nur weil die Kinder Gottes verdorben sind, heißt es noch nicht, dass der Vater, Gott der Vater, schlecht ist. Ja, und das ist wichtig, auch an dieser Stelle sich vor Augen zu führen. Und trotzdem sollten wir uns diesen Appell geben lassen und sagen, lebe so, dass dein Leben zum Evangelium und zu Jesus passt. Das ist der Aufruf an uns. Das ist das, wie wir leben sollen. Wie kann das konkret aussehen? Es beginnt immer wieder damit, dass wir uns vor Augen führen, was ist das Evangelium, was steht im Zentrum, im Kern des Evangeliums. Und wenn wir zum Beispiel im Evangelium sehen, dass Jesus um unseretwillen alles aufgegeben hat, dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir uns an alle möglichen hier auf der Erde krampfhaft festklammern und nicht bereit sind, um seinetwillen Dinge aufzugeben. Wenn wir im Evangelium über die größte Liebe reden, die diese Menschheit je gesehen hat, dann kann es nicht sein, dass wir Menschen in unserer Umgebung, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, wo auch immer wir sind, statt mit Liebe, mit Ablehnung begegnen. Wenn wir im Kern des Evangeliums eine wahnsinnig große Vergebung finden, dann kann es nicht sein, dass wir unversöhnt miteinander leben, zumindest so viel an uns liegt. Wenn wir im Evangelium sehen, dass Jesus als der Größte, als der Herr, der Diener von uns geworden ist und sich erniedrigt hat, dann kann es nicht anders sein, als dass seine Nachfolger sich einander gegenseitig dienen. Und das in Gemeinde, in Familie, im Freundeskreis, wo auch immer wir sind. Und man könnte viel weiter darüber nachdenken, was steht im Kern des Evangeliums, was macht das Evangelium aus und was passt zum Evangelium? Wo können wir in unserem Leben das Evangelium widerspiegeln und so zieren? Wie können wir das Evangelium würdig repräsentieren, könnte man sagen? Ich will euch herausfordern, mal darüber nachzudenken, welches Licht wirft dein Leben auf Jesus und auf sein Evangelium? Wo würden Menschen vielleicht über dich sagen, ich kann nicht glauben, weil XY, kannst deinen Namen einsetzen, an der und der Stelle überhaupt nicht das lebt, was sie sagt oder was sie anscheinend glaubt? Wo muss Veränderung geschehen bei uns, damit wir würdig des Evangeliums leben? Wir werden im Philipperbrief immer wieder dahin kommen, dass wir sehen, was macht so ein Leben aus? Ein Leben, das dem Evangelium entspricht. Und wir haben das in der Vergangenheit, in den letzten Wochen schon gesehen, am Beispiel von Paulus. Und wir sehen das in den nächsten Wochen, wo das wie eine Fortführung ist von diesem Text, ja, wo dieser ganze Aspekt von wandelt würdig des Evangeliums oder lebt würdig des Evangeliums, wo er weiter entfaltet wird. Und das am Vorbild Jesu ganz explizit und dann auch der Aufruf an uns. Also die nächsten zwei Sonntage geht es weiter und dienen dazu. Und ganz zentral dabei ist immer wieder dieser Blick auf Jesus und der Blick auf das Evangelium selbst als der Ausgangspunkt und Jesus anzuschauen, der selbst unser Vorbild geworden ist und sich dadurch korrigieren zu lassen, auch wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir leben sollen. Interessanterweise bringt Paulus dieses evangeliumsgemäße Leben, das wir uns gerade so ein bisschen angeschaut haben, in den Zusammenhang mit Einheit. Einheit in diesem Kampf für den Glauben des Evangeliums. Und das ist der zweite Aspekt, den wir sehen, und der heißt ein Kampf, der Zusammenhalt erfordert. Das sehen wir in Versen 27b und 28. Er sagt hier, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Und dann sagt er die Begründung, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, also im Prinzip immer, ja, völlig unabhängig von Paulus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. wenn wir, jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinde, uns darauf konzentrieren, ein Leben zu leben, wie es dem Evangelium entspricht, dann entsteht daraus wie eine funktionstüchtige Kampfeinheit für das Evangelium. Nicht eine Kampfeinheit, wie die Welt sie kennt, die mit Gewalt und schlechten Mitteln versucht, Dinge zu erreichen, die anderen am Ende schadet, sondern vielmehr eine Kampfeinheit, die nach dem Vorbild Jesu eine aufopfernde und liebende Haltung einnimmt. Eine Kampfeinheit, die für das Evangelium und für die Wahrheit einsteht. Die Wahrheit, die keine Menschen schadet, sondern die Wahrheit, die wahre Rettung und wahres Leben bringt. Die Wahrheit, die in 1. Timotheus 1, Vers 15 folgendermaßen beschrieben ist: Denn das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Gott hat seine Gemeinde in diese Welt gestellt, damit diese Wahrheit der Rettung verkündigt wird, damit diese Botschaft an andere Menschen weitergetragen wird, weitergegeben wird. Und diese Botschaft des Evangeliums darf auf gar keinen Fall verloren gehen, weil darin ist der einzige Grund, die einzige Chance auf Rettung, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden. Deswegen ist sie so zentral, deswegen kämpft Paulus mit seinem ganzen Leben so stark um diese Botschaft. Und deshalb sind auch wir herausgefordert, dass jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinde, diese Botschaft in die Welt tragen, dass wir für den Glauben einstehen, der uns von der Bibel ein für alle Mal überliefert wurde und der steht seit über 2000 Jahren. Es gibt leider heutzutage vieles, was unter diesem Begriff Evangelium läuft, was aber nicht Evangelium ist. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, was lehrt die Bibel auch, was sagt die Bibel über das Evangelium, sodass wir Menschen wirklich das bringen, was Gott sagt. Und das Schöne dabei ist aber, wir stehen an dieser Stelle nicht alleine auf weiter Flur, sondern Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde, als eine Einheit, die am gleichen Strang ziehen soll. Und das ist das, was Paulus dann schreibt, indem er sagt, und dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Er fordert die Gemeinde in Philippi also auf, dass er sagt, ihr sollt in einem Geist und einmütig miteinander, wörtlich wäre das mit einer Seele, ja, also wirklich ganz eins, sollt ihr feststehen. Feststehen wie ein Kämpfer, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht und den sicheren Stand hat und sich durch nichts von rechts und links ins Wanken bringen lässt, sich durch nichts beeindrucken lässt. Aber wie funktioniert diese Einheit? Das ist ja immer eine spannende Frage. Gerade in der Gemeinde, wo so viele Menschen zusammenkommen, wo jeder seinen eigenen Kopf hat und wo Einheit nicht unbedingt automatisch vorprogrammiert ist. Wie funktioniert also diese Einheit? Einheit braucht einen gemeinsamen Geist. Und diesen Geist hat Gott jedem geschenkt, der Jesus persönlich für sich als Retter und Herrn in sein Leben aufgenommen hat. Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns immer wieder auf Jesus ausrichten will, der sich das zum Ziel gesetzt hat und der dafür sorgen will, dass Gottes Wille in unserem Leben immer mehr geschieht. Dass wir uns Gott immer mehr unterstellen und seine Ziele immer mehr verfolgen in unserem Leben. Und wo das passiert, bei vielen einzelnen Menschen in einer Gemeinde, da entsteht Einmütigkeit, da entsteht Einheit in einer Gemeinde. Und dort entsteht so eine Einheit, dass man an derselben Front kämpft. Mit anderen Worten, Einheit funktioniert nur durch einen gemeinsamen Dreh- und Angelpunkt. Und dieser gemeinsame Dreh- und Angelpunkt, der ist Gott selbst. Gott selbst, der uns auffordert, herausfordert, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, nach der Gesinnung Jesu zu leben. Und wir hören nächste Woche mehr davon, was das bedeutet, wie das aussieht. Der uns aufgefordert hat, ein Leben zu leben, was vom Geist Gottes bestimmt ist. Und der uns aufgefordert hat, dass wir ein Leben führen, was zu seiner Ehre, zur Ehre des Vaters ist. Und all das funktioniert nur, wenn wir unseren gemeinsamen Nenner in seinem Wort haben. Wenn wir uns darauf konzentrieren und seine Gedanken zur ultimativen Basis für unsere Einheit wird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder den Blick auf Gott und den Blick in sein Wort werfen, um zu erleben, dass der Geist in unserem Leben wirkt, dass der Geist uns korrigiert und dass wir geeint werden in seinen Gedanken, in seinem Wort. Und so werden wir zu einer schlagfertigen Truppe für das Evangelium. Wir brauchen, um das vielleicht nochmal in ein Bild zu fassen, unseren Cheftrainer, Gott. ja, der uns mit seinem Wort die Richtung vorgibt und der uns sagt, wo es lang geht. Und dann sind wir herausgefordert, auch als Mannschaft zusammenzustehen, unserem Trainer, unserem Chefcoach zu folgen und uns gegenseitig zu stützen, gegenseitig zu trösten, gegenseitig zu helfen, uns anzuspornen, uns zu motivieren. Und da sind wir bei einem ganz praktischen Aspekt, nämlich dem Aspekt der Ermutigung. Ermutigung ist eine Sache, die man einfach machen muss, ja, die man wirklich tun muss irgendwie und wo man sich überlegen muss, wie kann ich jemanden ermutigen und das einfach konkret umsetzt. Und wir hören nächste Woche ein bisschen mehr über Ermutigung, weil dieser Text von nächster Woche knüpft weiter an und dieser Aspekt von Ermutigung kommt nochmal ein bisschen deutlicher vor. Aber Ermutigung und gegenseitige Stützen kann zum Beispiel so aussehen, dass ich für jemand anders bete. Darum, dass er in seinem Leben standhält in diesem Kampf. Darum, dass er vielleicht Möglichkeiten bekommt, das Evangelium weiterzugeben, aber auch gleichzeitig den Mut hat, das zu sagen. Mut hat, stehen zu bleiben, wo es herausfordernd wird. Es kann auch darin bestehen, dass ich andere Leute ermutige mit Worten oder vielleicht auch mit einer Einladung oder sonstigen Dingen. Ermutigung kann ganz unterschiedlich aussehen und wir hören, wie gesagt, nächste Woche mehr davon noch und ihr habt jetzt im Prinzip eine Woche Zeit, schon mal ein bisschen zu trainieren und praktisch Ermutigung zu üben, sodass ihr nächste Woche gut vorbereitet seid. Aber wir haben Ermutigung und gegenseitige Stützen in einer Gemeinde nötig, weil wir stecken alle im selben Kampf und wir brauchen diese gegenseitige Unterstützung. Wir brauchen sie, weil es ganz leicht passieren kann, dass Lebensumstände kommen oder dass andere Menschen kommen, die uns davon abbringen wollen, die uns einschüchtern wollen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Paulus in Vers 28 nennt, wenn er von Widersachern spricht, wo er weiß, dass es umso wichtiger ist, dass zusammengehalten wird, weil Menschen kommen werden, die vielleicht durcheinander bringen wollen, die sich gegen einstellen, die Gegenwind praktizieren. Und das sehen wir in der Gemeinde in Philippi, dass sie schon am Beispiel von Paulus sehen, dass er Gegenwind bekommen hat. Ja, das haben wir in den vergangenen Wochen schon gesehen. Aber dass sie selbst auch jetzt in dieser Situation stehen und auf einmal Menschen um sich herum haben, die gegen sie sind, die ihnen das Leben schwer machen wollen und die sie in irgendeiner Hinsicht einschüchtern wollen. Das war bei der Gemeinde in Philippi so. Und umso mehr, sagt Paulus, wenn ihr in diesen Herausforderungen stehen bleibt, dann hat das zwei Aspekte, dann hat das zwei Anzeichen, die dabei deutlich werden. Und das erste Anzeichen dabei ist, dass es für eure Gegner zu einem Zeichen wird des Verderbens, so sagt er das hier. Und zwar in der Hinsicht, dass für sie nur deutlicher wird, wenn ihr stehen bleibt, dass diese Botschaft des Evangeliums wirklich wahr ist, weil ihr bereit seid, Schwierigkeiten dafür auszuhalten, auch Leiden dafür auszuhalten. Und die Konsequenz für sie, wenn dieses Evangelium wirklich wahr ist, besteht darin, dass sie Verderben erleben werden, weil sie Jesus nicht angenommen haben, ihn abgelehnt haben und eines Tages vor Gott stehen werden und vor Gott nicht bestehen können als sündige Menschen. Und das wird deutlich, wenn das Evangelium wahr ist, dann bedeutet das für die einen Verderben, für die anderen bedeutet das Rettung. Und das ist der zweite Aspekt, den er nennt. Für die Christen in Philippi bedeutet das, dass es für sie ein Zeichen ist, nur noch umso mehr, wenn sie stehen bleiben, dass sie gerettet sind. Weil sie bereit sind, auch wenn Widerstand kommt, trotzdem stehen zu bleiben. Weil sie bereit sind, sich den Glauben etwas kosten zu lassen. Und sie bewähren sich im Glauben, auch wenn es schwierig wird. Und es macht sie nur umso gewisser, dass ihr Glaube wirklich echt ist. Sowohl das Verderben der Gegner als auch die Rettung von den Christen in Philippi ist ein Zeichen, was von Gott bestätigt wird, was von Gott geschenkt wird. Und an dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass Leiden im Leben mit einem Gott, mit Gott nicht ausgeklammert sind, sondern inbegriffen sind. Und das ist das, was wir in den Versen 29 und 30 sehen und in einem dritten Punkt, der sagt, ein Kampf, der Glauben und Leiden beinhaltet. In Vers 29 bringt Paulus einige Worte, die uns ganz schön ins Schwitzen bringen, glaube ich, die uns ganz schön herausfordern. Und zwar, wenn er Folgendes schreibt, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Den ersten Teil nehmen wir gerne mit. Uns wurde die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Das gefällt uns irgendwie. Ja, das finden wir gut. Und tatsächlich ist es Gottes Gnade, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen und dass wir an ihn glauben dürfen, mit ihm verbunden sein dürfen. Weil er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, er hat ihn am Kreuz für uns sterben lassen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm sein können. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass du und ich die Botschaft des Evangeliums hören durften überhaupt und dass wir diese Botschaft glauben durften und für uns persönlich in Anspruch nehmen konnten. Unterm Strich bleibt seine Gnade, er tat alles für unsere Errettung und du tatst nichts. Ja, das ist Gnade, ein Geschenk der Gnade, das er uns gegeben hat und das wir unser Leben lang bestaunen sollten und dankbar dafür sein sollten. Aber im gleichen Atemzug nennt Paulus noch was anderes. Und zwar sagt er, dass ihm die Gnade verliehen wurde, auch für Christus zu leiden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist nicht unbedingt das, was ich verstehen würde, was wir verstehen würden, wahrscheinlich unter Gnade. Interessanterweise steht dort aber tatsächlich im Griechischen ein Wort, was am besten mit gnädig schenken übersetzt wird. Ja, also es ist ein Gnadengeschenk, was sie haben. Und das ist ein Wort, das sonst für Dinge verwendet wird, wie die Erlösung, die uns geschenkt ist zum Beispiel. Oder der Heilige Geist, der uns geschenkt wurde. Oder Gnadengaben, die uns geschenkt werden. All das hat die gleiche Wortwurzel. Und während wir all diese Geschenke der Erlösung, des Heiligen Geistes, der Gnadengaben, wenn wir das alles gerne annehmen als Gnadengeschenke, würden wir wahrscheinlich das Geschenk des Leidens am liebsten schnell zurückgeben. Am liebsten ablehnen, weil das will doch keiner haben. Und trotzdem nennt Paulus dieses Geschenk des Leidens. Er sagt, es ist Gnade, euch ist die Gnade verliehen, dass ihr leidet. Wenn Paulus hier an dieser Stelle das Leiden erwähnt, meint er in erster Linie, im engsten Sinn in diesem Zusammenhang, damit das Leiden, was um Jesu Christi willen geschieht. Also wirklich das, wo es um Verfolgung und solche Dinge geht. Und egal ob damals oder heute, wir sehen weltweit, wenn wir uns das angucken, dass Menschen verfolgt werden, dass Christen verfolgt werden, weil sie für das Evangelium einstehen, weil sie diese gute Nachricht in die Welt bringen und sich öffentlich zu Jesus bekennen. Mehr gar nicht machen, aber dafür Gegenwind bekommen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch, von uns auch schon erlebt, dass wir Gegenwind bekommen haben, weil wir zu Jesus gestanden haben. Vielleicht wurden wir abgelehnt irgendwo, benachteiligt, ausgegrenzt, was auch immer, weil wir gesagt haben, nee, ich glaube an Jesus und ich vertraue auch mehr darauf und bin ihm gehorsam in der Situation, wo es menschlich gesehen vielleicht für mich einfacher wäre, einfach zu sagen, ja, ich gehe da Kompromisse ein. Trotzdem, selbst wenn wir vielleicht solche Dinge in Ansätzen schon mal erlebt haben, müssen wir demütig eingestehen, denke ich, dass wir im Vergleich zu vielen Christen in dieser Welt nur zu einem ganz geringen Prozentsatz Leiden um Jesu Willen ertragen. Und trotzdem muss man sagen, dass sich das ändern kann, auch in unseren Breitengraden und auch in der nächsten Zeit. Das kann keiner vorhersehen, aber ich behaupte, wenn wir konsequent zu Jesus stehen und zu seinem Evangelium uns bekennen, und für den Glauben einstehen, dann werden wir in irgendeiner Art und Weise Gegenwind erleben. Und das auch in unseren Breitengraden und das auch in Zukunft unter Umständen noch mehr. Also diese Leiden, wo es um Verfolgung geht, die sehen wir an dieser Stelle, sehen wir im Leben von Paulus immer wieder. Aber wir sehen noch andere Leiden, die er hat, wo wir vielleicht mehr mit zu tun haben. Leiden, die nicht verursacht sind von anderen Menschen in erster Linie, sondern Dinge wie Schiffbruch oder wie Krankheit, die er erlebt hat. Der Emi hat uns vor 2 Wochen mal so eine Liste ein bisschen in der Predigt gegeben, was Paulus alles durchgemacht hat. Und es wird deutlich, auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Leiden nicht nur Christenverfolgung beinhaltet, sondern auch Leiden, die wir erleben, tatsächlich Herausforderungen, die in unterschiedlicher Art und Weise sein können. Und immer wieder, und ganz besonders an dieser Stelle, wird deutlich, dass das Leiden bei einem Leben mit Gott tatsächlich nicht ausgeklammert, sondern inbegriffen ist. Aber immer wieder sehen wir auch, dass Gott dadurch trägt und dass er durch Leiden führt. Und auch wenn Gott keine Freude an dem Leid als solches hat, verfolgt er damit doch gute Ziele und hat Freude an der Frucht, die daraus entsteht. Und ich bin seit einiger Zeit ein bisschen mehr an diesem Thema dran. Leiden und Gnade irgendwie. Wie passt das zusammen? Wie hängt das zusammen? In verschiedener Hinsicht auch in der Seelsorge oder im Seelsorgestudium damit zu tun. Und habe mich gefragt, worin kann denn die Gnade des Leidens bestehen? Was sagt uns die Bibel darüber, worin die Gnade des Leidens bestehen kann? Wozu führt Leiden? Und habe ein paar Punkte, die ich euch an die Wand werfen will, für die Leute, die weiter darüber nachdenken wollen. Und eine Sache will ich vorab sagen, es hängt immer eigentlich daran, ob diese Gnade wirklich daraus entfließt, wie ich umgehe mit diesem Leid, mit dieser Leidsituation. Erst dann erwächst diese Gnade so richtig daraus. Aber Gott will uns dabei helfen, den richtigen Umgang mit Leid zu haben, sodass wir als Begnadigte da rausgehen. Ich nenne euch einige Aspekte und habe die Bibelstellen einfach in Klammern dahinter geschrieben, die wir uns jetzt nicht angucken können alle, aber die ihr gerne zu Hause auch einfach nochmal nachlesen könnt oder auf der Homepage auch die PowerPoint als PDF euch angucken könnt, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Ein erster Aspekt, den wir sehen, ist, Leid führt zur Glaubensbewährung. Glaubensprüfungen machen unseren Glauben stärker, festigen unseren Glauben. Das ist ein zweiter Punkt. Leid führt zur Glaubensfestigkeit. Wir bekommen ein festeres Fundament, könnte man sagen, sodass weitere Herausforderungen kommen können. Und wir stehen, wie zum Beispiel dieser Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Und wo der Sturm kommt, die Stürme kommen und er aber stehen bleibt. Leid macht uns Jesus ähnlicher. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, glaube ich, der in diesen Stellen, die ihr da seht, zum Beispiel in Hebräer 12 betont wird, wo es heißt, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, wenn Gott uns durch schwere Zeiten führt. Oder es heißt immer wieder, dass wir vollkommen gemacht werden, vollkommen näher gemacht werden, also wirklich Jesus ähnlicher werden. Leid macht unseren Glauben reiner und kostbarer. Und Leid macht unseren Glauben echter, erläutert unseren Glauben, so heißt es in 1. Petrus 1, 6 und 7. Und der Vergleich ist, wie Gold im Schmelztiegel des Feuers geläutert wird, gereinigt wird. Und wer leidet, kommt ein Stück weit mehr dahin, dass er den Geber viel höher schätzen lernt, als die Gaben, die Gott vielleicht gibt und die er für einen Moment lang entzieht. Leid lässt uns Christus und sein Werk auch höher schätzen, weil wir bekommen eine Ahnung davon, was es für Jesus bedeutet hat, zu leiden und einen Weg zu gehen, den er freiwillig gegangen ist, den er sich ausgesucht hat. Und Paulus schreibt es in Philipper 3, Vers 10, wo er davon spricht, dass er die Gemeinschaft der Leiden von Christus erkennen will. Und der Gedanke dabei ist, dass er wirklich ein Stück nachempfinden will und dieser Leiden teilhaftig werden will und dadurch letztendlich Christus und sein Werk noch viel höher schätzt. Für andere dient Leid als Glaubenszeugnis. Und ich glaube, wir sehen kaum größere Zeugnisse auf dieser Erde für den Glauben als von Menschen, die gelitten haben. Die gelitten haben, aber festgehalten haben und durchgezogen haben, an Gott dran geblieben sind, auch wenn es manchmal unheimlich schwer war. Also es hat ganz viel mit einem Glaubenszeugnis für andere auch zu tun. Und ein letzter Aspekt vielleicht noch, Leid verschafft größere Freude auf den Himmel. Das Hier und Jetzt, was schwer sein kann, steht im Schatten von dem, was kommt, im Schatten der Herrlichkeit, im Schatten der Ewigkeit und fällt dann nicht mehr ins Gewicht. Und auch das ist was ermutigend ist, was die Bibel immer wieder erwähnt. Zusammenfassend könnte man vielleicht darüber auch nochmal sagen, Gott wählt Wege in unserem Leben, die wir uns niemals ausgesucht hätten, um Frucht hervorzubringen, die wir alleine niemals hervorgebracht hätten. Ich sage es nochmal, Gott wählt Wege in unserem Leben, die wir uns niemals ausgesucht hätten, um Frucht hervorzubringen, die wir niemals alleine hervorgebracht hätten. Darin kann Gnade des Leidens meines Erachtens nach bestehen. Und man könnte auf jeden von diesen Punkten, die wir genannt haben, gerade noch viel mehr eingehen. Und trotzdem fällt es uns in der Situation wahnsinnig schwer, wo wir leiden, wo es schwer ist, das wirklich als Gnade anzusehen. Ganz oft ist es so, dass wir das, wenn überhaupt, im Nachhinein vielleicht als Gnade ansehen können. Und dieser Blick auf Leiden, den wir gerade getan haben und den die Bibel tut, der soll Leid in keiner Weise irgendwie für klein erklären oder für nicht schlimm oder nicht schmerzvoll oder sonst was. Und trotzdem kann uns diese Sicht, die Paulus hat und die er in diesen kurzen Worten in Philipper 1 dort bringt, wo er sagt, es ist Gnade, dass ihr leidet. Diese Perspektive kann uns helfen und Mut machen, sogar in der Situation, wo wir leiden. Paulus schreibt das ja als jemand, der selbst wahnsinnig viel gelitten hat. Als jemand, der Kämpfe durchgemacht hat und der nicht zuletzt zur Abfassung von diesem Philipperbrief in Gefangenschaft sitzt. Also er weiß wirklich, wovon er redet und er hat jede Menge Leid erlebt. Und es ist ihm aber hilfreich zu wissen, dass das sein Erleben Teil der Gnade Gottes ist. Dass Gott darüber steht, darüber wacht und selbst durch diese schwere Zeit hindurch Gnade schenkt und an ihm arbeitet. Und nicht zuletzt deshalb ermutigt er seine Leser am Ende von diesem Abschnitt mit seinem eigenen Beispiel, indem er sagt, dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Die Philipper haben damals mitbekommen schon, wie das Evangelium nach Philippi gekommen ist. Und wir haben da in den vergangenen Wochen auch schon von gehört. Nämlich dadurch, dass Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden und dass sie dort aber trotzdem an Gott festgehalten haben, auch wenn es Kampf war, trotzdem durchgezogen haben und so daraus letztendlich durch ein großes Wunder Gemeinde in Philippi entstanden ist, das Evangelium nach Philippi gekommen ist. Und die Philipper wussten um diesen Kampf, den Paulus da durchgekämpft hat, und sie wussten oder wissen auch, dass er akut in der Situation in einem Kampf steckt, in Gefangenschaft sitzt. Und jetzt erleben sie, dass sie selbst auf einmal in diesen Herausforderungen stecken, wie Paulus, dass sie den gleichen Kampf haben wie Paulus. Ein Kampf des Glaubens und des Leidens. Und dieser Kampf hat bis heute nicht aufgehört. Wir stehen immer noch in diesem Kampf, wo es darum geht, dass die Botschaft des Evangeliums in diese Welt getragen wird, aber wo es auch darum geht, dass dein und mein Glaube ans Ziel kommt, zur Vollendung kommt. Und wir sind herausgefordert, in diesem Kampf zu bestehen. In diesem Kampf, in dem wir würdig des Evangeliums leben sollen. In dem wir aber auch zusammenstehen sollen und uns gegenseitig stützen und ermutigen sollen und uns auf ein Ziel hinausrichten sollen. Und in diesem Kampf, in dem wir lernen dürfen, die Gnade des Glaubens und des Leidens immer mehr auch in unserem Leben anzunehmen. Und das Schöne ist, in diesem Kampf sind wir nicht allein. Jesus lässt uns nicht allein in diesem Kampf. Und das ist eine Riesenzuversicht. Einerseits ist dieser Appell da, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir ihn brauchen und dass er uns helfen will. Und wie Paulus es sagt in Philipper 1, Vers 6, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Er will uns helfen und er will uns neuen Mut und Perspektive schenken. Und das will ich gerne ans Ende von einem Text setzen, der relativ herausfordernd ist, finde ich, wenn man weiter darüber nachdenkt. Und besonders für die Leute, die vielleicht in Leitsituationen stecken, will ich ganz zum Abschluss gerne eine Ermutigung mitgeben, wo deutlich wird, dass Jesus selbst Anteil nimmt und dass Jesus helfen wird zu seiner Zeit. Und diese Ermutigung ist aus Hebräer 4, die Verse 15 und 16, wo es heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist der Ort, wo wir uns hinwenden dürfen zu Jesus, der selbst Leid durchlebt hat, der Anteil nimmt, der Mitleid hat mit uns und der uns den Zugang zum Thron der Gnade ermöglicht hat, sodass wir dorthin gehen. Und das wollen wir tun, jetzt durch Lobpreis, auch durchs Abendmahl später. Die Band darf nach vorne kommen und wir singen zusammen ein Lied, was, finde ich, sehr gut zusammenfasst oder ausdrückt auch nochmal, dass wir unseren Blick auf Jesus richten und wissen, dass wir alleine nicht bestehen können. Und dieses Lied ist »Christus hält mich fest«. Genau, und ich darf euch einladen, auch aufzustehen, vielleicht und zusammen so zu stehen, zusammen vor Gott zu stehen.